Andreas Moster, Kleine Paläste, Roman, Ausschnitt für den Audioteaser. Am 20. August 2021 erscheint im Arche Verlag Andreas Mosters Roman Kleine Paläste, in dem es um ein Drama geht, das so alt ist wie die Menschheit. Wie können wir uns vom Elternhaus und der Vergangenheit lösen und doch unsere Wurzeln nicht vergessen? Hanno Holz kehrt nach über 30 Jahren zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit, weil seine Mutter gestorben ist. Während Hanno und sein Vater sich vorsichtig wieder aneinander gewöhnen, rücken alte Ereignisse ins Licht. Von den Erschütterungen, die diese Erinnerungen in der Nachbarschaft auslösen, bleibt niemand verschont.
Null. Es ist nicht das erste Mal, dass der Hund versucht, mich zu ermorden. Normalerweise rettet mich seine schiere Größe. Er ist eigentlich nicht zu übersehen, wenn er sich anschleicht. Ein Bullmastiff von knapp 60 Kilo, rehbraun mit schwarzer Maske. Lupus. Was für ein völlig verfehlter Name für dieses Tier. Er hat nichts von einem Wolf. Nichts an ihm ist schlank oder langgezogen, die Ohren hängen herab, die Schnauze ist faltig und stumpf, der ganze Hund wie aus einem Block geschlagen. Die Vorstellung, dass er in einem Rudel durch den Wald jagt, ist lachhaft. Lupus schläft gerne, Lupus frisst gerne, Lupus ruht gerne. In unserem stillen Haus hat er alle Möglichkeiten dazu, wir verlangen nichts von ihm. Nur ein wenig Schutz in der Nacht. Dass er anschlägt, wenn jemand ins Haus will. Ansonsten lassen wir ihn in Ruhe. Seit Karl im Rollstuhl sitzt, gibt es auch die langen Märsche nicht mehr. Ich gehe mit ihm nach draußen, wende mich diskret ab und warte geduldig, bis er fertig ist. Dränge ihn zu nichts. Deshalb verstehe ich nicht, was er gegen mich hat. Seine Mordpläne müssen über Jahre gereift sein. Vielleicht war es am Anfang nur ein Aufblitzen, der Schatten einer Idee, eine entfernte Wärme, die ihm angenehm war. In seinem großen, schweren Kopf malen die Gedanken langsam, aber sorgfältig. Es dauert, bis er zu einer Entscheidung kommt. Entsprechend unausgereift waren seine ersten Versuche. Lupus trottete mir im Flur zwischen die Beine. Lupus schlang mir seine Leine um die Füße. Lupus stupste mich in die Kniekehlen, als ich an der Böschung über dem Elbe-Havel-Kanal stand. Ich habe das damals nicht ernst genommen, habe gedacht, du dummes, ungeschicktes Vieh. Und sonst weiter nichts. Dass er mir ans Leben will, habe ich erst später begriffen. Wir wanderten im Berchtesgadener Land. Es war eigentlich schon zu viel für Karl, aber er hielt sich noch gerade so, quälte sich über die Wege, blieb oft stehen. Wir gingen ganz langsam. In der Wimbachklamm war ein Abschnitt des Holzgeländers entfernt worden, die Stelle nur durch ein rot-weißes Absperrband gesichert. 10 Meter unter uns das reißende Wasser, so laut, dass ich Lupus nicht hörte, der mir plötzlich von links in die Beine lief. Ich stolperte, griff nach dem Geländer und bekam nur das Band zu fassen. Mein rechter Fuß rutschte ab. Das Band gab nach, riss. Ich fiel auf die Knie. Er hätte es dort schon beenden können. Ein leichter Stoß mit seinem mächtigen Schädel und ich wäre über die Kante gegangen. Auf Nimmerwiedersehen und schöne Grüße aus dem Wimbachtal. Danach 10 Jahre nichts. Keine Drohungen, keine Anschläge, keine Andeutung irgendeiner Gefahr. Wie ein Schläfer lag er im Untergrund und ließ sich von mir füttern, verhielt sich, wie ein Hund sich verhält, schlief, fraß, ruhte, wartete mit einer Engelsgeduld, bis meine Wachsamkeit nachließ. wartete bis heute. Ich komme aus dem Badezimmer und wende mich nach links. In den Händen der volle Wäschekorb. Buntwäsche 40 Grad, Karlshemden und Hosen, das Bettlaken für Hannos Zimmer. Der Korb ist schwer. Die Sachen kommen frisch aus der Maschine. Tausende Mal bin ich so die Treppe hinuntergegangen. Ich könnte sie blind gehen, kenne sie auswendig. Ihre Abstände, die Höhe, die Länge der Stufen. Lupus liegt auf der zweiten von oben. In seinem Leben hat er noch nie auf der Treppe gelegen. Kein einziges Mal. Ich erwarte ihn nicht. Der Korb nimmt mir die Sicht. Außerdem ist es schon fast dunkel. Ich bin spät dran heute Abend. Mit dem rechten Fuß trete ich auf ihn. Und weiß sofort alles. Diesmal hat er mich erwischt, denke ich. Als mir der Korb aus den Händen fliegt und mit ihm die Wäsche in dunklen, klatschenden Schwingen. Ich falle. Mein Leben rast in Bildern an mir vorbei. Dort hängen sie an der Wand, vergrößerte Fotografien unserer Urlaube, die wir bei Krusmann haben rahmen lassen. Viel Italien am Anfang, weiter unten dann Österreich. Dazwischen noch der katastrophale Abstecher an die Costa Blanca. Knapp 40 Grad und 40.000 Engländer. Zuletzt das sanfte Ausklingen im Allgäu. Karl und ich auf einer Bergwiese. Hinter ihm zwei wenig interessierte Milchkühe. Ich kenne die Bilder auswendig. Könnte sie blind erzählen. Wir werden alt auf ihnen, Karl und ich. Vielleicht hätte ich sie nicht chronologisch aufhängen sollen, sondern in umgekehrter Reihenfolge, so dass ich im Sturz von oben nach unten jünger werde und als knapp 30-Jährige auf dem Boden im Erdgeschoss aufschlage, im himbeerfarbenen Bikini am Strand von Sestri Levante und nicht mit Ende 60 auf einer Kuhwiese bei Kempten. Ich bleibe am Treppenabsatz liegen. Verdreht, zerschlagen, aber ohne Schmerzen. Mein rechtes Bein hängt über den Wäschekorb. Mein Blick geht zur Seite in Richtung Wohnzimmer, wo Karl vor dem Fernseher sitzt. Ich weiß nicht, wie lange ich so liege. Das Licht scheint schwächer zu werden. Minuten, Stunden. Es ist schwer, ein Gefühl für die Einheiten zu bewahren. Immer wieder schwimmt mein Bewusstsein weg. Erst als das Blaulicht durch die offene Tür in den Flur wabert, komme ich wieder halbwegs zu mir. Karl muss meinen Sturz gehört und den Hausnotruf an seinem Handgelenk betätigt haben. Ein schlecht rasierter Notfallsanitäter spricht mich an und leuchtet mir mit einer Taschenlampe in die Augen, fühlt an der Halsschlagader meinen Puls, prüft meine Atmung, indem er seine Wange an meinen Mund legt. Der junge Mann beginnt mit der Reanimation, Herzdruckmassage, Mund-zu-Mund-Beatmung. Als er seine Lippen auf meine drückt, bleibt die Welt stehen. Wann bin ich zuletzt so geküsst worden? Die Berührung ist fest und klar, will nur eine Sache, das Leben. Eine gute Frage. Wann hat Karl mich zuletzt so geküsst? Kann es sein, dass ein Mensch 23 Jahre nicht geküsst wird? Keine liebevolle Berührung, nichts und trotzdem weiterlebt? Der junge Mann scheint es zu spüren. Sogar die Bluse macht er mir auf, zerschneidet meinen BH, klebt die Elektroden für das Notfall-EKG auf. Die Nulllinie ist eindeutig. Gemeinsam beobachten wir den Monitor. Leuchtend grün und pulsierend die Linie. Dann spritzt er mir Adrenalin. Es gehört sich wohl so. Mit der flachen Hand fährt er über mein Gesicht und schließt meine Augen. Ich will es nicht glauben, aber es ist eine Tatsache. Lupus hat mich erwischt. Endgültig.
2018. Geisterstunden. Zwischen den Augen, 6 Zentimeter tief hinter der faltigen Stirn, sitzt der Gehorsam des Hundes und zwingt ihn nach oben. Er drückt die Hinterläufe durch und streckt die Vorderläufe, stemmt sich hoch. Der Kiefer reißt auf, ein gewaltiges Gähnen schüttelt das Tier, überwältigt es fast. Einen solchen Körper zu bewegen, in einer solchen Nacht, nach einem solchen Tag, die ganze Schwerkraft wirkt dagegen, die Natur im Ganzen mit ihren Gesetzen. Und doch steht der Hund, eindeutig steht er da im Licht der Stehlampe und leckt sich mit der Zunge den Speichel vom Gesicht. Hanno nippt an seinem leeren Glas, schluckt trocken, ohne es zu bemerken. Seit Stunden sitzt er mit seinem Vater am Tisch und säuft, beobachtet den Hund. Ohne zu begreifen, wie es gelingt, hebt Hanno die nächste, fast leere Flasche an und gießt den Rest des klaren Schnapses in sein Glas. Zeitlupenhaft rinnt der letzte Tropfen aus dem Hals und hält sich zitternd am Rand. Der ganze Tag ist darin gefangen. Hanno starrt hinein und erkennt sich selbst, sein ruckhaftes Hochschrecken am Morgen, wie er den Hund versorgt und seinen Vater aus dem Bett in den Rollstuhl hieft, ihn ins Bad fährt und in die Wanne kippt. Schutt auf Emaille. Sein in die Wanne prasselnder Vater, unförmig und ausufernd, begrenzt, nur vom Wannenrand, über den er nicht hinausläuft, höchstens ein Arm, der hochschießt und sofort wieder ins Wasser schlägt. Als Kind hat Hanno selbst in dieser Wanne gelegen. Das Sonnenlicht fiel als Säule durch die Milchglasscheibe und traf ihn mit Wucht, blendete ihn. Es sei denn, er setzte sich mit dem Rücken zum Fenster auf den Stöpsel und die Kette aus kleinen Metallkugeln gegen den Ring gelehnt, der den Stöpsel beim Ablaufen des Wassers in der Fassung hält. Im ganzen Haus gibt es solche Orte des Unwohlseins. Die Kammertür kreischt über eine Unebenheit im Boden. Im Keller hängt ein Balken so tief, dass Hanno mit der Stirn dagegen läuft. Sein Vater scheint das nicht zu stören. Teilnahmslos starrt er in das grelle Licht, während Hanno ihn mit dem Waschlappen abreibt und der Schaum in der Wanne zerfällt, zitternd bei jedem Wellenschlag, der Oberkörper seines Vaters wächsern und weich, die Muskulatur zurückgebildet, als benötigte er sie nicht mehr. »Untenrum, Mama selber«, nuschelt Hanno und drückt seinem Vater den Lappen in die Hand. Er wendet sich diskret ab, während sein Vater sich zwischen den Beinen wäscht. Dann greift er ihn unter den Armen und hebt ihn an, auf den Schultern das ganze Gewicht dieses schweren, alten Körpers, der ihm wegrutscht und ins Wasser klatscht, ein wildes Schlagen und Strampeln, bis Hanno ihn wieder zu fassen bekommt. Sie geht auf den Rücken, die Arbeit. Ein Stechen im Lendenwirbelbereich. Hanno greift hin, dort, am Grab. Es ist ganz deutlich in der Klarheit des Tropfens zu erkennen, wie er eine Hand auf den Rücken legt, das Gesicht schmerzverzerrt und ins Hohlkreuz geht, bevor er die Schaufel nimmt und die dunkle, feuchte Erde in den Schacht wirft. Ein dumpfes Prasseln, als die Erde auf das Holz trifft. Kaum vorstellbar das Dröhnen und Donnern im Inneren. Ein dritter Weltkrieg in der Bunkerenge des Sarges, aber diesmal wirklich der letzte. Bumm, bumm, geht die Erde nieder. Hanno steckt die Schaufel in die Schale zurück und stellt sich neben seinen Vater, nimmt die Hände der Trauergäste entgegen, raue Pranken, weiche Mädchenhände, die sich ohne Widerstand zwischen seine Finger schlängeln, ein paar kalte Fische mit glitschiger, schillernder Haut. Susannes Hand dagegen ist warm und trocken, als hätte er sie nicht zuletzt vor über 30 Jahren, sondern gerade eben erst in seiner eigenen gehalten. Im Nebel des Alkohols kann Hanno nicht unterscheiden, ob er die Wärme erst jetzt spürt oder sie schon vor ein paar Stunden am Grab gespürt hat. Wahrscheinlich ist beides. Unwahrscheinlich, dass er sich vorhin nicht daran erinnert hat, wie unzertrennlich sie als Kinder waren. Susanne, 3, die knapp ältere, immer einen Schritt vorneweg, er, der kleinere, in ihrem Schatten hinterher, durch die Gärten, die Stadt, den Wald, Leopardenflecken im Gesicht von der Sonne, die durch die Blätter fiel, die Schienbeine blutig vom Unterholz. Susanne schlug den Weg mit einem Stock frei, Hanno sicherte nach hinten ab. Die Gefahren des Dschungels waren mannigfaltig. Susanne zählte sie auf. Vogelspinnen, Piranhas, Würgeschlangen, die aus den Blasrohren gefeuerten Pfeile der Indios, die mit einem Froschgift präpariert waren und den Körper innerhalb von Sekunden lähmten. Grüner Schaum käme einem aus dem Mund, wenn man das Gift nicht sofort aussauge. Sie machte es an seinem Unterarm vor, fasste ihn mit beiden Händen am Ellenbogen und Handgelenk, beugte sich vor, setzte die Lippen an. Unter seiner Haut kribbelte das Gift in den Adern. Es schien schon zu wirken. Hanno regte sich nicht. Eine Kinderewigkeit verging. 3 rief ein Vogel, ein Riesenpapagei, der über ihnen im Baum hockte. Beim 4. Ruf spuckte Susanne das Gift auf den Boden und wischte sich über den Mund. Die Stelle an seinem Arm war rot und taub. Das sei normal, sagte sie. Vielleicht bleibe das so. Sie könne ihm aber eine Salbe aus Moos, Spucke und Vogelbeeren machen, die er dann eine Woche lang auftragen müsse. Hanno lächelt mit geschlossenen Augen. Im Tropfen, der sich beult und dehnt und nur noch von der Oberflächenspannung am Flaschenrand gehalten wird, umklammert er Susannes Hand eine Sekunde zu lang. Mit einem Ruck macht sie sich los und er lässt den Blick auf ihre schwarzen, hochhackigen Schuhe sinken, die unschlüssig auf der Stelle tänzeln, bevor sie knirschend zur Seite wegtreten. Hanno starrt auf die halbmondförmigen Abdrücke im Kies, streckt die Hand aus, aber es kommt niemand mehr. Über den Friedhof ziehen weiße Schleier, ab und zu ein Räuspern. Jemand zieht die Nase hoch. Dann ist es still.
Schieb mich doch gleich mit rein, dann wär endlich Ruhe.
Ein Speichelfetzen fliegt aus dem Mund seines Vaters und fächert sich in der Luft zu einem feinen Sprühregen auf. Platz wäre genug. Hanno schätzt die Breite des Grabes auf knapp 1 Meter, die des Rollstuhls auf 80 Zentimeter. Er versichert sich kurz, ob die Hebelbremsen eingerastet sind. Dann kehrt sein Blick zu den Halbmonden im Kies zurück. Er will seinen Vater nicht ansehen. Fast 30 Jahre hat er ihn nicht ansehen müssen. Hat er es sich in der Ferne bequem gemacht, während seine Mutter sich allein um alles kümmern musste. Kein freier Tag, keine Stunde, die sie nicht bei ihm gewesen ist. Hanno hebt den Kopf. Aus dem Pulk lösen sich die ersten Trauergäste. Die Jungen wollen nach Hause, die Alten ins Café. Er hat die Standardvariante bestellt. Wasser, Kaffee und Kuchen für 10,50 € pro Person. Die alkoholischen Getränke kosten extra.